am Arm beim deutschen Team heute Abend in Wien. Und Minge hat jetzt auch den Ball am Fuß und passt zu Kett. Die steht schon in der österreichischen Hälfte hinter der Mittellinie auf der linken Seite. Quasi direkt vor Christian Wück, der jetzt mal ein paar Schritte macht in seiner Coachingzone. Und so eine ganz leichte Handbewegung. So ein bisschen, kommt mal, mach mal noch mal was. 73 Minuten rum in Wien. Und jetzt gibt es zumindest mal eine Freistoßmöglichkeit, aber nichts, um es direkt zu machen. Das Ganze immer noch so 35 Meter vor dem österreichischen Tor.
Gibt den Österreichern noch mal die Möglichkeit, ein bisschen zu wechseln. Wenn man den Eindruck hat, dass hier nur eine Hickelsberger auf der österreichischen Seite spielt, weil wir den Namen so oft erwähnen, ja, ist auch teilweise so. Das ist die Spielerin, die immer wieder nach vorne geht, die immer noch den Mut und die Kraft findet, ihre Mannschaft anzutreiben. Jetzt geht eine Marie Höbinger raus, auch eine,
die, auch
die hier auch für, bei den Standards immer mal wieder für Gefahr gesorgt hat. Ich erinnere mich an den Freistoß, den sie schon bananenmäßig um die deutsche Mauer herumgespielt hat, sodass Ann-Kathrin Berger da doch einige Probleme bekommen hatte. Ja, das ist eine Offensivabteilung der Österreicherin, die sich hier nicht hängen hat lassen, trotzdem nichts zaubern konnte. Keine Tore auf der Seite der Österreicherinnen. Deutschland, linke Seite, Kett zu Berger. Berger im Mittelkreis unterwegs. Ja, muss man als Torhüterin auch mal bringen. Dorsun auf der rechten Seite angespielt. Verlagerung nach ganz vorne. Deutschland immer noch im Ballbesitz. Rennen rein Richtung Verspäterer von der rechten Seite. Und dann ist der Ball aus. Sagt die Unparteiische an der Seitenauslinie. Hebt die Fahne. Da ist es vielleicht mal eine extra Runde zu viel gewesen, die Carlotta Wamser da drehen wollte. Ja, natürlich will die sich zeigen. Für dich, Tabea, eine Kandidatin für die EM oder doch eher nicht?
Na, sie war ja selber überrascht davon, dass sie jetzt noch nominiert wurde. Sie hat jetzt wirklich am Freitag ihr erstes Länderspiel gemacht und hat gesagt, naja, sie hätte nicht damit gerechnet, dass der Bundestrainer so knapp vor der EM überhaupt noch neue Spielerinnen testet. Ich glaube vom Gefühl her nicht, dass sie im EM-Kader stehen wird. Aber wer weiß, Christian Wück wird sich auch irgendwas dabei gedacht haben, sie jetzt hier zu nominieren für diese abschließenden Länderspiele. Denn, wir müssen es nochmal sagen, wir sind in der 75. Minute. Das heißt, es liegt noch genau 15 Minuten Testspiel quasi vor uns. Und dann ist das nächste Spiel der deutschen Mannschaft das erste Spiel bei der Europameisterschaft. Der Bundestrainer hat sich ja bewusst dafür entschieden, auf ein weiteres Testspiel zu verzichten vor der EM. Das machen viele andere Nationen. Aber er hat gesagt, die Spielerinnen sind eh schon so belastet durch viele, viele Pflichtspiele in diesem Jahr. Und er würde den Fokus lieber auf Taktik legen, im Training noch mal mehr zu erläutern. Und da wird man dann, oder da werden wir dann am Ende beim Turnier sehen, ob sich das ausgezahlt hat oder ob dann eben ein weiterer Test vielleicht auch noch mal gut gewesen wäre, um sich auch in der Defensive einzuspielen.
Sarah Dorsun, eine, die sich in der Defensive auch noch einspielen muss, weil sie nicht so oft spielt. Pass nach vorne, kommt aber nicht wirklich an in der Sturmspitze, dort wo es hin sollte. Diesmal hat sich Sarah Zadrazil, die Österreicherin, eingeschaltet. Und die runde weiße Kugel von Carlotta Wamser abgeluchst bzw. über die Grundlinie gespielt. Deswegen gibt es die nächste Ecke, die nächste Standardmöglichkeit für die Deutschen. Wir müssen das erwähnen. Ja, es steht 6:0, aber in der zweiten Hälfte ist noch kein Tor gefallen. Was vielleicht auch an den Auswechslungen liegt. Jetzt aber erstmal Ecke rechts. Lohmann sehr hoch Richtung Fünfer. Kopfball aufs Tor rausgespielt. Noch heiß der Ball rumgestochen. In den Händen der Torhüterin von Österreich, Mariella El-Sherif, die den Ball ganz sicher zwischen den Händen hält und ihren Spielerinnen, den Mitspielerinnen dann auch weise zunickt. Joke Nüsken ist da, glaube ich, mit dem Kopf noch rangekommen vorhin an diese Ecke. Relativ hoch reingespielt von Lohmann und dann ging es so hin und her von einer Österreicherin zur nächsten. Die Deutschen dann selber überrascht, dass der Ball nicht rausgespielt wurde. Keiner hat wirklich eingegriffen, deswegen das Ganze nicht so gefährlich, wie es möglicherweise hätte sein können. Spielaufbau der Gastgeberinnen, halbrechte Position. Und da ist eine sehr motivierte Selina Cerci hinterhergelaufen. Ja klar, das ist auch eine, die sich zeigen will. Und jetzt, Tabea, stelle ich nochmal die berühmte Frage, was machen wir mit Cerci? EM, ja oder nein?
Ich würde sie mitnehmen, weil ich finde, sie hat nicht nur heute eben getroffen und gerade in der ersten Halbzeit auch Akzente gesetzt in der Offensive, sondern ich erinnere mich gerade an das Spiel, wo sich die Deutschen so schwer getan haben im April in Wolfsburg gegen Schottland. Und da wurde Cerci eingewechselt und hat danach einen Dreierpack hingezaubert. Also das ist ja eine, die als Jokerin funktioniert, die in der Startelf funktioniert und ich würde sie mitnehmen. Was meinst du?
Ich würde sie auch mitnehmen. Sie ist ja auch geteilte Torschützenkönigin in der Bundesliga. Achtung, Österreich schon an der Grundlinie. Rechte Seite. Jetzt das Foul möglich Frecherweise. Die Unparteiische sagt, nein, Ball gespielt von Janina Minge, deswegen gar kein Problem. Abstoß gibt es an Katrin Berger. Lilly Purcella ist es gewesen, die Österreicherin. Auch eigentlich eine von der schnelleren Sorte. Da hat Minge das Bein reingestellt. Und Tabea, ja, du also nickst so mit dem Kopf. Ja.
Naja, also wir haben ja hier keinen Videobeweis in der Nations League der Frauen. Aber für mich ist das ein Elfmeter, muss ich sagen. Ja. Also sie bringt ja Purcella dazu Fall im 16er.
Ohne Ball.
Und es gab jetzt auch keine großartigen Proteste. Aber ich glaube, wenn wir hier einen Videoassistenten gehabt hätten, dann hätte der die Schiedsrichterin nochmal an die Seitenlinie zitiert und hätte gesagt, bitte guck dir das nochmal an. Also für mich eher Elfmeter, als jetzt im Endeffekt weiterspielen zu lassen.
Aber die Deutschen spielen weiter. Linke Seite, Kett verliert den Ball im 1 gegen 1. Aber Tschertschier kämpft ihn sich wieder von der rechten Seite. Aber Österreich ist auch noch mit dabei, spielt noch mit. Und diesen Pfiff haben Sie vielleicht gehört im Hintergrund. Das war wieder die Unparteiische, von der wir ja glauben, dass sie es immer sehr genau nimmt, weil sie es auch selber gesagt hat. Hat Kriminologie studiert und physikalische Forensik. Ich kenne mich da nicht so gut mit aus, aber das sind auf jeden Fall die Leute, die die Beweise zusammentragen und die Bösewichte suchen. Auf ihre Art und Weise. Hier gibt es heute keinen Bösewicht. Höchstens die Deutschen, die den Österreicherinnen böse wehgetan haben mit diesem 6:0. Zwischenstand aktuell 79 Minuten sind gespielt. Und dann Tabea Lohmann mit dem Freistoß.
Das Ganze 28 Meter vor dem Tor, halb linke Position mit einer gefühlvollen Flanke. Tor! Und da ist das 7:0. Doch nicht, nein, abseits. Ach, jetzt dachte ich gerade, da ist das erste Tor in der zweiten Halbzeit. Eine butterweiche Freistoßflanke von Sydney Lohmann, die da Sophia Kleinherne gefunden hat. Und jetzt müssen wir nochmal drauf gucken. Ja, sie hat sich deutlich zu früh gelöst. Also diesmal alles zu recht aberkannt von unserer, wie hast du es gesagt, physikalischen
Forensikerin
und gleichzeitig heute Schiedsrichterin aus Nordmazedonien. Also das natürlich auch die Linienrichterin, die das richtig erkannt hat. Also nichts war's mit dem 7:0 für Deutschland. Es bleibt hier beim 6:0 in Wien. Aber vielleicht weckt das ja noch mal ein bisschen Lust für diese letzten 10 Minuten noch auf ein weiteres Tor zu gehen. Auf der rechten Seite jetzt Dorsun mit einem hohen und weiten Ball, der ja wirklich unangenehm zu verarbeiten war für die aufgerückten deutschen Spielerinnen. Deswegen versuchen sie es lieber nochmal flach über Franziska Kett mit viel Dynamik auf Tschertschi. Links am 16er-Eck. Flanke ans rechte Fünfer-Eck. Erstmal rausgeköpft von den Österreicherinnen, die jetzt wirklich ein bisschen besser stehen. Und ich finde, so diese Flankenbälle in den österreichischen 16er bringen nicht so viel. Jetzt vielleicht nochmal die Chance für Hickelsberger. 2 gegen 2. Oh, stark von Janina Minge, wie sie da den Körper reinstellt und Hickelsberger einfach quasi mit einer Drehung auflaufen lässt und gleichzeitig vom Ball trennt. Also das war richtig stark verteidigt.
Ich habe kurz gedacht, als sie sich umgedreht hat und rückwärts gelaufen ist, habe ich gedacht, oh, das spielt die Hickelsberger doch vorbei. Hat sie aber nicht. Minge stand gut. Vielleicht ja auch jetzt wieder, schon wieder Österreich fast vor dem Strafraum. Das Ganze abgebrochen. Landet bei Ann-Kathrin Berger, der Torhüterin. Und wir hören leichte Buhrufe, denn ich glaube, dieses, naja, es könnte ein Foulspiel gewesen sein, wird hier von den Zuschauerinnen und Zuschauern bepfiffen sozusagen. Aber Purcella, Tabea, du hebst den Daumen.
Ja, ich finde, es war auch ein Foul. Deswegen, also ich finde, klar, da war ein Ball dabei, aber es war eben auch sehr viel Gegenspielerin dabei bei dieser Aktion von Sjoerke Nüsken. Also ich kann da jetzt die Pfiffe der österreichischen Fans schon ein wenig verstehen, bei also dass das eben keine Freistoßchance für ihr Team gab.
Aber die Pfiffe haben gefehlt, als vorhin eine möglicherweise Elfmeter entstanden ist durch Janina Minge. Aber jetzt erstmal Sarah Dorsun, halbrechte Position, Pass nach vorne in die Spitze. Rechte Seite immer noch, Ball trudelt vors Tor. Und dann schmeißt sich El Sherif da rein, hat sich, glaube ich, sogar selber wehgetan. Damit Hoffmann nicht mehr drankommt an diese Kugel und die möglicherweise zum 7:0 reinschiebt. Alles nicht passiert, weil das Ganze dann doch gut wegverteidigt wurde. Aber ja, Hoffmann ist sogar noch an den Ball rangekommen, hat ihn dann aber so in den Körper reingespielt von El Sherif, die jetzt immer noch auf dem Boden sitzt. Oh, die hat nicht den Fuß von Hoffmann abbekommen, aber hat sich da so spagatähnlich reingeworfen, hat sich da offenbar verletzt an der rechten Außenseite des das Knie treibt da jetzt immer wieder drüber. Knie immer eine ganz gefährliche Sache, auch der obere Oberschenkelbereich. Hoffentlich ist da nichts passiert in ihrem Länderspieldebüt, was ja sowieso ergebnistechnisch nicht so läuft, dass man sich da vielleicht gerne dran erinnert. Aber Tabea, das gibt uns jetzt vielleicht mal ein bisschen Zeit, das Ganze auseinander zu pflücken. Das ist ja hier heute die letzte Möglichkeit für einige Spielerinnen, sich zu zeigen, dem Trainer zu zeigen, ja, ich möchte mit in die Schweiz, ich will das Ticket buchen, kauft mich hier mit ein, bucht mir ein Zugticket, bucht mir ein Flugticket. Wen hat er ausprobiert? Wir hatten schon geredet über Carlotta Wamser. Mhm. Da hast du gesagt,
nee, glaube ich eher nicht.
Glaubst du eher nicht. Zwei Spiele jetzt gemacht? Nee.
Dann Camp haben wir gesagt.
Genau. Den haben wir hier noch.
Haben wir auch gesagt, quasi, die würden wir mitnehmen. Na, Laura Freigang, das ist noch jemand, über den wir reden müssen. Ist sie für dich gesetzt?
Wen hast du sonst als Alternative für Dahlmann, ist
ja,
die Frage.
Ja, das stimmt.
Ist eigentlich nur Freigang.
Ja.
Und das ist auch eine, die gut Stimmung macht,
ja,
im Team. Allein
schon.
Deswegen
kommt sie mit.
Achtung, Lohmann, jetzt Ecke von der rechten Seite hoch, rein, Kopfball in den Fünfer gespielt, rausgespielt von Österreich. Ball zwar nicht mehr so ganz heiß, Deutschland aber von hinten mit der Möglichkeit, die Kugel nochmal reinzuspielen. Cat, hohe,
genau.
Hohe Variante, sodass El Sherif den Ball...
Und jetzt schmerzen, glaube ich, immer noch.
Die ist gerade, als sie diesen Ball abgefangen hat, voll in den Pfosten reingerauscht. Jetzt beißt sie die Zähne zusammen. Oh wei, das tut mir leid. Das ist ganz, ganz blöd. Jetzt gerade schon verletzt und jetzt mit dem Rücken reingerammt in den Pfosten. Puh, da muss sie einmal kräftig durchatmen. Macht sie aber. Das macht sie gut. Steht wieder, beißt die Zähne zusammen, will da sein für ihr Team, will hier nicht ausgewechselt werden. Wow. Und dann können wir noch mal ganz kurz weitermachen mit unserer kleinen Analyse, Tabea. Ja, Laura Freigang, du musst die mitnehmen, weil am Spielfeldrand, sie als Jokerin reinkommt,
ja,
die hält das Team zusammen. Das ist eine, die für gute Laune sorgt. Du brauchst solche Leute in der Mannschaft, solche Lautsprecher auch, ne, die immer wieder da Gas geben. Aber Gas geben wollen jetzt vielleicht auch noch mal die Deutschen mit dem langen Ball nach vorne.
Ja, das versuchen sie zumindest und rennen sich dabei jetzt ein bisschen fest auf der rechten Seite. Die Flanke auf den Kopf von Freigang. Sie wollte da verlängern in den Lauf von Carlotta Wamser, aber der Ball stattdessen wieder bei der österreichischen Torhüterin. Wer natürlich auch noch mit leichtem Fragezeichen versehen war vor diesem Spiel, das war Sydney Lohmann, was einen Platz im EM-Kader anging. Jetzt hat sie heute zweimal getroffen, hat damit, finde ich, wirklich starke Argumente für sich gesammelt, ist eine mögliche Standardschützin. Das haben wir auch gesehen, auch wenn jetzt, finde ich, ihre Ecken heute nicht so viel eingebracht haben, eigentlich an Gefahr relativ wenig gebracht haben. Und was sagst du? Ich weiß, du schätzt Sydney Lohmann sehr, aber glaubst du, sie schafft es auch?
Ich bin noch ein bisschen unschlüssig, weil die zwei Tore nicht richtig ihrer Aufgabe in Anführungszeichen entsprechen. Sie ist ja nicht als Stürmerin hier eingekauft für dieses Spiel, sondern auf der Sechserposition. Und dann ist die Frage, hat sie ihre Rolle gut erfüllt? Es gab das ein oder andere Abstimmungsproblem, aber das ist ja klar. Sie hat ja nicht so viel Spielpraxis jetzt in dieser Mannschaftskonstellation. Das will ich ihr jetzt nicht nachsagen. Achtung, Österreich, linke Seite schon auf Höhe der Grundlinie. Sarah Dorsun kämpft sich da rein im 1-gegen-1-Duell gegen ihre Gegenspielerin. Die muss Hilfe mitnehmen und dann landet das Ganze auf den leeren Rängen, denn hinterm Tor von Ann-Kathrin Berger, da ist die Tribüne leer. Die anderen Tribünen sind besetzt, aber bei dieser Tribüne hat man sich entschieden, sie nicht zu besetzen. Es sind ja auch im Prinzip 5.000 Zuschauerinnen und Zuschauer da. 15.000 würden hier reingehen. Aber so viele haben es dann heute doch nicht geschafft bei diesen sommerlichen Temperaturen. Österreich haben wir ja nochmal von links mit der Ecke.
Ja, jetzt nochmal Gefahr möglicherweise durch eine Standardsituation vom ÖFB-Team mit Gefühl flach an den ersten Pfosten geflankt. Das war überhaupt keine gute Idee. Direkt den Fuß locker hingehalten von Sjoke Nüsken und so diese Ecke quasi ganz entspannt entschärft. Und trotzdem gibt es jetzt nochmal den Ballbesitz für die österreichische Nationalmannschaft, weil Zara Ziel da gefoult wurde von Giovanna Hoffmann im Mittelkreis. Es war ein Luftduell und da hat Hoffmann, die ja wirklich eine sehr physische Spielerin ist, da leicht mit dem Ellbogen geschoben und deswegen eben jetzt Ballbesitz für Österreich. Und wir sind schon in der 88. Spielminute. Spielstand weiterhin 6:0, die Führung für das deutsche Team in diesem letzten Spiel vor der Fußball-Europameisterschaft in der Schweiz. Nochmal Einwurf für Österreich auf der rechten Seite, Mitte der deutschen Hälfte. Boah, und da war der Ball dann quasi über der Seitenauslinie und deswegen gibt es Einwurf für Deutschland, für Kleinherne mit dem geflochtenen Zopf auf dem Kopf. Wir haben ja auch schon kurz über sie gesprochen, da habe ich ja gesagt, ich glaube, es könnte schwierig werden. Andererseits ist sie natürlich eine gute Rechtsverteidigerin, Alternative für Gwin.
müssen wir noch gucken, was mit Dorsun ist zum Beispiel. Auch sie ja zwischendurch von Christian Wück nicht mitgenommen. Deutschland jetzt aber nochmal im Ballbesitz. Rechte Seite, schönes Dribbling von Hoffmann. Hoffmann schon am rechten Fürdenbacknick unterwegs. Und dann geht es doch wieder nur Richtung Grundlinie. Wamsa ist es gewesen, die da jetzt gerade versucht hat zu zaubern. Ja, gefällt mir gut, wie mutig sie da spielt. Und wie sie dann jetzt auch wieder die Ecke rausgeholt hat. Nochmal eine Möglichkeit für Deutschland. Immer noch diese 6:0, was nur in der ersten Halbzeit entstanden ist. In der zweiten haben wir nur ein Absatztor gesehen. Also, da könnte noch ein bisschen was passieren. Deutschland, Schussmöglichkeit von Sydney Lohmann, die das schnellste Tor in einem deutschen Pflichtspiel seit 2021 geschossen hat. 18 Sekunden waren vergangen. Da wackelte der Ball dank Sydney Lohmann im Netz. Also, ich habe gerade gesagt, ich weiß nicht zu 100%, ob Wück sie mitnehmen wird, aber er braucht ja auch Alternativen auf der Sechserposition. So ist es da nicht. Und eine bessere Alternative als Sydney Lohmann hatte auf keinen Fall. Achtung, Ecke von rechts landet am ersten Pfosten. Nichts passiert. Österreich muss sich nicht erschrecken. Es bleibt weiterhin beim 0:6 aus der Sicht der Gastgeberinnen.
Und eine Sache fällt mir gerade noch ein. Ein Name, den Christian Wück immer wieder erwähnt, ist Alara. Die ist nicht dabei, die Stürmerin vom FC Bayern, weil sie gerade ihre Abi-Prüfungen ablegt. Aber immer wieder hat er ihren Namen erwähnt und hat gesagt, na, die dürfen wir nicht vergessen. Also ich rechne eigentlich damit, dass sie auch in diesem EM-Kader der deutschen Mannschaft dann am Ende auftauchen wird.
Ja, so wie er das, du hast recht, wie er das mehrfach erwähnt hat, fand ich ja ganz interessant, dass er auch die Journalistinnen und Journalisten in der Pressekonferenz immer wieder daran erinnern wollte. Ja, übrigens, da ist aber noch eine. Von daher könntest du recht haben, dass er das absichtlich auch macht, um sie noch wieder so ein bisschen in den Fokus und nicht in die Vergessenheit zu rücken. Einwurf für die Deutschen, Franziska Kett. In der eigenen Hälfte ganz tief drin, geht schnell wieder zu Kett zurück. Der Pfiff der Unparteiischen, weil Kett zu Boden gerissen wird. Und ich erwähne das gerne nochmal, eine junge Spielerin, die hier heute sehr, sehr viel Qualität gezeigt hat. 3 Minuten Nachspielzeit wird es insgesamt geben. Reguläre Spielzeit ist jetzt um. Deutschland führt mit 6:0. Wenn wir nochmal, Tabea, alles zusammenfassen, sobald Deutschland das hier zulässt, weil es geht schon wieder nach vorne. Ja, man will ja vielleicht noch ein 7. Tor. Wenn wir das mal alles zusammenfassen, ist Deutschland bereit für die EM?
Also ich würde dem Spiel hier, ich sage jetzt mal kritisch, eine 2+ geben. Also weil ich finde, sie haben wieder kein Gegentor zugelassen, sie haben 6 Tore erzielt, stand jetzt zumindest. Und trotzdem gab es eben diese mehreren Schönheitsfehler und jetzt Janina Minge, das wäre für mich jetzt eigentlich eine gelbe Karte,
ja,
die kriegt sie
robust,
auch.
Ja.
Und es war auch eher ein taktisches Foul dagegen, die eingewechselte Eileen Keppel, die übrigens in der kommenden Saison für den 1. FC Union in Berlin in der Bundesliga spielen wird. Also da gibt es jetzt nochmal den Freistoß für die Österreicherinnen, aber das Ganze auch doch deutlich 30 Meter vom Tor der deutschen Mannschaft entfernt. Also ich sage 2+ und ich sage, Deutschland ist mit einigen kleineren Abstrichen bereit für die Europameisterschaft. In der Defensive gab es mir und uns, würde ich mal sagen, viel zu viele Aussetzer, gerade in der ersten Halbzeit. Die würden Teams von besserer Qualität bestrafen. Aber so ist jetzt meine Zusammenfassung. Schauen wir uns auch diesen Freistoß an von Österreich. Ja, direkt am Tor der deutschen Mannschaft vorbei geschlitzt. Also das ist weiterhin keine Gefahr. Und Patricia, jetzt möchte ich natürlich wissen, siehst du denn die deutsche Mannschaft schon in EM-Form?
Ja, das, was sie gegen die Niederlande gezeigt haben, und die Niederlande sind ja auch eine der qualitativ gut spielenden Mannschaften, würde ich jetzt mal sagen.
Wobei sie sehr schlecht waren am Freitag.
Das ist richtig, aber ich finde, Deutschland hat das taktisch auch einfach sehr gut gelöst. Ja, da war wenig Unruhe drin im Spiel, sehr viel Konstanz auch mal in Situationen, die dann möglicherweise ein bisschen brenzliger geworden sind. Das hat mir gut gefallen. Da sind solche Situationen, dieses schnelle Umschaltspiel der Österreicherinnen, was sie jetzt ab und zu mal zeigen, das ist gar nicht erst entstanden, weil da auch auf den Sechserpositionen zum Beispiel sehr viel Ruhe war, generell im Mittelfeld. Eine Linda Dahlmann hat gezaubert wie sonst was. Österreich hat sich jetzt übrigens in der eigenen Hälfte wieder den Ball erkämpft, nachdem es Deutschland über den linken Flügel probiert hat, aber da nicht durchgekommen ist. Deswegen die Gastgeberinnen nochmal in der Hälfte Deutsch unterwegs. Auf der rechten Seite Purtscheller will eigentlich erstmal einwerfen, gibt den Ball dann weiter. Dann wird er nochmal weitergegeben. Das ist hier ein bisschen stille Post, die gespielt wird bei den Österreicherinnen, die dann letzten Endes die Kugel wieder verlieren. Und jetzt sagt sogar die Unparteiische, nee, der Ball war schon wieder über der Linie drüber. Deswegen gibt es den Einwurf. Franziska Franziska Kett nimmt sich die Kugel und atmet vielleicht auch einfach mal ein bisschen durch. Es sind sehr viele rote Gesichter zu sehen. Liegt vielleicht auch daran, dass wir jetzt schon 22.20 Uhr haben und es immer noch relativ warm ist hier in Wien. Schön, angenehm, sommerlich. Ann-Kathrin Berger auf die halblinke Position. Deutschland führt mit 6:0. 3 Minuten sind fast um. Und jetzt pfeift die Unparteiische diese Partie ab. Eine Partie, mit der Tabea Kunze und ich insgesamt sehr zufrieden sind. Deutschland 6 Tore gemacht. Lohmann, Schüller, Cerci, Bühl, Lohmann und Freigang. Das ist die Liste der Torschützinnen in chronologischer Reihenfolge. Die Offensivabteilung, wir haben es erwähnt, top bei den Deutschen. In der Defensive, da muss Christian Dück noch nachbessern. Wenn man alles zusammennimmt, ist Deutschland in EM-Form. Aber hinten müssen sie unbedingt aufpassen, müssen auch gucken, dass die Abwehrreihen gut stehen, dass sie sich gut zustellen, dass sie die Räume gut finden und dass sie sich keine individuellen Fehler erlauben. Auch das war heute ein großes Thema. Dann kann es losgehen mit der Europameisterschaft Anfang Juli. Jetzt wird aber nächsten Donnerstag erstmal noch der Kader verkündet. Ganz offiziell bis morgen mit Christian Dück mit Einspielerinnen gesprochen haben. Deutschland gewinnt verdient mit 6:0 gegen Österreich.
Und für uns waren Tabea Kunze und Patricia Gabor dabei. Deutschland gewinnt mit 6:0 und ist, das war ja schon vorher klar, als Gruppensieger bzw. Gruppensiegerinnen sind die Deutschen für das Final Four der Nations League qualifiziert. Genau wie Frankreich, die waren auch schon vor diesem letzten Gruppenspieltag durch. Und heute haben es noch die Spanierinnen und die Schwedinnen geschafft. Die haben 6:1 gegen Dänemark gewonnen. Auch das ein Statement. Die Halbfinalbegegnungen werden am Freitag ausgelost. Da gibt es dann jeweils ein Hin- und Rückspiel im Halbfinale. Im Oktober finden die Spiele statt. Die Siegerinnen sind dann für das Finale qualifiziert und werden Anfang Dezember ermittelt. Da findet das Finale statt. Schon morgen steigt bei den Männern das erste Nations League Halbfinale. Da geht das ja mit dem Final Four ein bisschen fixer, weil es eben auch keine Europameisterschaft gibt. Und dieses Final Four findet ja in Deutschland statt mit der DFB-Auswahl. Die trifft morgen in München auf Portugal und Felix Mansel hat heute mit dem Bundestrainer gesprochen.
Die ARD-Infonacht. Sport.
Genau, da sind wir und jetzt kommt das Gespräch mit dem Bundestrainer.
Julian Nagelsmann, es geht gegen Portugal. Wo sehen Sie die Stärken, wenn man jetzt Vitinha sieht, Mendes, Neves oder was ist am schwierigsten zu verteidigen bei denen?
Ja, es sind schon ihre Ballbesitzphasen in der gegnerischen Hälfte, da sind sie richtig gut, so in der roten Zone mit sehr vielen Kurzpässen und dann sind sie, glaube ich, mitführend in Europa, was so Tempowechselaktionen angeht im eigenen Ballbesitz. Das macht sie sehr, sehr gefährlich, weil sie viel Spieler rausziehen aus der Kette mit ihrem Gezocke in der gegnerischen Hälfte. Und auf einmal geht dann die Post ab, haben natürlich mit Leao, Neto, Mendes, die laufen alle 36, also das ist auch ordentlich Tempo auf dem Platz. Klar, im zentralen Mittelfeld sind sie nicht so schnell, aber extrem viel unterwegs und super Kreativität. Und so alles, was ums zentrale Mittelfeld rum ist, hat extrem Speed. Also schon schwer zu verteidigen. Aber sie bieten schon auch was an im eigenen Ballbesitz. Sie haben schon sehr viel Ballverluste auch gehabt in der Nations League, auch gegen Dänemark. Auch davor schon viele Ballverluste. Also du hast schon auch Chancen und generell sind auch ein paar Spiele auf dem Platz bei Portugal, die nicht super gern verteidigen. Das kann man nutzen, nur du darfst nicht so viele Bälle verlieren, weil sie dann natürlich, wenn sie nicht verteidigen, dementsprechend auch für einen Konter zur Verfügung stehen. Und das ist schon auch eine Gefahr, wie sie ausstrahlen.
Auf jeden Fall ist das Ziel, das Finale gewinnen, um das Siegergehen weiter auszubauen. Welchen Stellwert hat das bei Ihnen bei diesem Turnier?
Ja, generell ist schon der Fokus auf ein gutes Spiel und auf die Entwicklung inhaltlich sehr wichtig. Aber ideal entwickelt man sich, wenn man das auch paart mit 3 Punkten, ist klar. Wir haben jetzt in den letzten 17 Spielen nur 1 verloren, aber jetzt auch nicht alle gewonnen. Also sprich, wir versuchen schon, dass die Serie zumindest weitergeht und dass wir weiter im Selbstverständnis arbeiten zu gewinnen. Es kommen 2 Top-Gegner. Ist ja unabhängig davon, ob wir ins Finale kommen oder nicht, wird auf jeden Fall nochmal ein Top-Gegner auf uns warten. Und es ist sehr wichtig, dass wir auch Top-Gegner schlagen können. Wir haben bei der EM natürlich schon auch gute Gegner geschlagen und auch davor im März haben wir 2 gute Gegner geschlagen. Aber jetzt im Turnier, diesen einen Top-Gegner sind wir ausgeschieden und jetzt ist wieder ein kleines Turnier mit wieder 2 Top-Gegnern, wo wir schon uns auch beweisen wollen, dass wir gegen die gewinnen können.
Ja, Gewinner gehen, dann damit ausbauen und es gibt ja noch, und Sie haben es ja wahrscheinlich, glaube ich, sogar selbst angesprochen, ein wichtiges Momentum mit einem Sieg, Punkte sammeln in dem Koeffizienten, um dann vielleicht bei der Auslosung zur WM, wenn man sich qualifiziert, ein Gruppenkopf zu sein. Wie wichtig ist das?
Ja, das haben wir oft thematisiert, das wissen die Spieler. Das ist wichtig, das erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass du ein erfolgreiches Turnier spielst. Die Planung generell für die USA macht es eh schon komplex durch 3 verschiedene Länder, wo man spielt. Dann mit Mexiko natürlich auch, wo du auf, 2400 Meter Höhe spielst und bei einer großen Hitze. Das ist jetzt kein Wettbewerb, der für die Europäer dann super gut ist, da Spiele zu haben. Das ist dann schon mal ausgeschlossen. Und ein Gruppenkopf zu sein, ist natürlich auch für die Ausländer und sonst generell für die Gegner gut. Und eine etwas leichtere Gruppenphase kann eine gute Chance sein, gut ins Turnier zu kommen. Von dem hat das dann auch eine Bedeutung. Wir haben auf der einen Seite natürlich die Chance, mehr Punkte zu holen. Wir haben auch das Risiko, weil wir bessere Gegner haben, mehr Punkte zu verlieren. Also das ist ein zweischneidiges Schwert und das macht den unbedingten Willen, das Spiel zu gewinnen, nicht kleiner.
Kurze Frage, einfache Frage, die Sie wahrscheinlich auch sehr einfach beantworten können. Wen wünschen Sie sich im Falle eines Sieges gegen Portugal im Finale lieber?
Das habe ich schon ganz oft beantwortet. Das ist mir egal, weil ich es eh nicht beeinflussen kann.
Spanien wäre ja dann vielleicht nochmal eine Möglichkeit, nochmal was gerade zu ziehen vom letzten Sommer.
Ja, ich weiß, das ist das schönste mediale Thema und dann nehmen wir das doch so.
Tja, da ist sie wieder, die Geschichte mit dem Handspiel von Cucurella im EM-Viertelfinale. Wer weiß, vielleicht kommt es ja wirklich zu dem Duell in der Nations League. Spanien trifft im zweiten Halbfinale am Donnerstag auf Frankreich in Stuttgart. Und das Finale ist dann am Sonntag in München. Das Spiel um Platz 3 schon am Sonntagnachmittag vorher in Stuttgart. Um den Einzug ins Halbfinale geht es bei den French Open im Tennis. Da gehen wir gleich auch nochmal hin. Vorher geht es aber noch kurz um das Thema Doping, das ja im Tennis durchaus auch eine Rolle spielt. Zuletzt war die Nummer 1 bei den Männern, Jannik Sinner, für 3 Monate gesperrt worden. Jetzt ist er wieder dabei. Gesperrt worden ist er von der WADA, der Welt-Anti-Doping-Agentur. Während die WADA für die weltweite Koordination und Überwachung der Anti-Doping-Arbeit zuständig ist, kümmern sich auf nationaler Ebene eben nationale Anti-Doping-Organisationen darum. Und in Deutschland ist die NADA im Einsatz für sauberen Sport. Heute gab es die Jahrespressekonferenz in Berlin und Christian Riedel fasst mal für uns zusammen, was dabei rausgekommen ist.
Der Datenschutz gehört momentan zu den größeren Problemen der nationalen Anti-Doping-Agentur. So darf sie zwar Sanktionen gegen gedopte Sportlerinnen und Sportler veröffentlichen, nicht aber die Namen der Betroffenen. Dafür sehe die zuständige Datenaufsichtsbehörde keine Rechtsgrundlage, sagte NADA-Vorstandschef Mordsiefer in Berlin. Glücklich ist er mit dieser Regelung nicht.
Wenn ein Athlet oder eine Athletin das Regelwerk anerkennt, dann doch mit allen Konsequenzen. Das reicht den Datenschutzbeauftragten nicht aus, denn in Deutschland ist der Sport ja staatsfern und dementsprechend sind es sportspezifische Regeln und keine Gesetze im klassischen Sinne und dementsprechend ist das Schutzniveau da nicht so gegeben.
Hoffnung auf eine Änderung der Regelung macht aber ein derzeit anhängiges Verfahren vor dem Europäischen Gerichtshof, weil Datenschutz ein europäisches Thema ist. Eine klare Regelung würde nach den Worten Mordsiefers auf jeden Fall helfen, das Vertrauen in die Anti-Doping-Arbeit zu stärken.
Christian Riedel über die Jahrespressekonferenz der NADA. Und jetzt, wie angekündigt, zum Tennis nach Paris zu den French Open. Viertelfinale Carlos Alcaraz gegen Tommy Paul. Das ist eine klare Sache gewesen. 6-0, 6-1, 6-4 hat sich Carlos Alcaraz durchgesetzt. Das ist keine Überraschung, aber Guido Ringel live in Paris, dass es so deutlich wird, damit war dann doch nicht unbedingt zu rechnen, oder?
Das stimmt. Die Art und Weise war phänomenal. Also wir standen hier und haben teilweise unseren Augen nicht getraut. Die unmöglichsten, die härtesten Bälle. Das war eine eindrucksvolle Demonstration, wie Tennis im Jahr 2025 aussehen kann. Und das auf Sand, der eher ein langsamer Belag ist. Aber das Tempo der Schläge von Alcaraz und dementsprechend dann auch das Tempo der Bälle, das war überragend. Und damit hatte auch die Nummer 12 der Welt, das darf man ja auch nicht vergessen, Tommy Paul, das ist jetzt ja nicht irgendwie die 577 und kommt vom Challenger-Turnier, sondern das ist ein absoluter Topspieler, aber der war sowas von unterlegen. Es war fast mitleidswürdig und er wurde immer wieder angefeuert, Tommy Paul, von den Zuschauern hier. Die wollten mehr Tennis sehen, aber es ging zu schnell. Eine Stunde 10, glaube ich, eine Stunde 15 und dann war es schon vorbei. Das war eine Klasse für sich von Carlos Alcaraz.
Und er trifft jetzt im Halbfinale auf den Italiener Lorenzo Musetti und die anderen beiden Halbfinalisten, die werden morgen ermittelt. Gucken wir mal auf die beiden Spiele. Erstmal Jannik Sinner, die Nummer 1 aus Italien gegen Alexander Bublik. Auch klare Sache, was die Favoritenrolle angeht, ne?
Ja, und das wird auch tennistechnisch so kommen. Also wenn sich Sinner nicht verletzt oder irgendwie heute Nacht was Schiefes gegessen hat, dann ist das eine klare Sache. Bublik ist der Überraschungsviertelfinalist. Sinner hat hier ähnlich überzeugt wie Carlos Alcaraz. Vielleicht nicht ganz so genial, vielleicht nicht ganz so hart, aber fast auf einer Stufe. Ich kann mir nicht vorstellen, dass der Weltranglistenerste aus Südtirol über Alexander Bublik stolpern wird. Und dann die Night Session. Ja, da muss ich fast nicht viel sagen. Fragen spricht für sich Alexander Zverev, der Hamburger, gegen den großen Novak Djokovic. Beide mit einer holprigen Saison. Beide haben sich aber hier absolut stabilisiert und zeigen sich von ihrer fast besten Seite. Vorhersage sehr, sehr schwierig. Ich würde sagen, leichte Tendenz Richtung Djokovic. Aber was heißt das schon in einem Grand Slam Viertelfinale?
Blicken wir noch mal ganz kurz zu den Frauen. Da steht das erste Halbfinale auch. Da trifft die Weltranglistenerste auf die Titelverteidigerin. Arina Sabalenka gegen Iga Świątek. Ist das schon das vorweggenommene Endspiel?
Ja, ist es, so ehrlich müssen wir sein. Die Setzliste hat es aber nicht anders zugelassen. Sabalenka, die Nummer 1 der Welt. Świątek, es war ein bisschen abgerutscht in der Weltrangliste, aber heute vor allem in ihrem Halbfinale gegen Svitolina, so wie einst in annähernd perfekter Form, hat alles getroffen, viel Druck entwickelt, war selbstbewusst, hat nicht gewackelt. Also Sabalenka gegen die viermalige Siegerin hier, das ist wirklich zum mit der Zunge schnalzt.
Guido Ringel war das. Vielen Dank. Live von den French Open in Paris. Und morgen geht's dann weiter mit den restlichen Viertelfinalpartien bei den Männern und den Frauen.
Die ARD Infonacht. Nachrichten.
Um 22.30 Uhr mit Petra Mittermeier. Innerhalb der SPD bahnt sich möglicherweise ein Streit über die künftige Migrationspolitik an. Hintergrund ist eine Entscheidung des Berliner Verwaltungsgerichts zur Zurückweisung von Asylsuchenden an den deutschen Grenzen. Aus der Nachrichtenredaktion Christiane Rüther.
Nach dem Urteil hält es SPD-Fraktionschef Mirsch nicht mehr für möglich, Asylsuchende an den Grenzen generell zurückzuweisen. Das Gericht habe deutlich gemacht, dass zunächst geklärt werden müsse, welches Land für das Asylverfahren zuständig sei. Deshalb könne es kein pauschales Zurückweisen mehr geben, so Mirsch. Bundesjustizministerin Hubig von der SPD sagte dagegen, das Verwaltungsgericht habe nicht entschieden, dass künftig alle Asylbewerber ins Land gelassen werden müssten. Das Urteil betreffe nur die 3 klagenden Somalier.
US-Präsident Trump reist Ende Juni zum NATO-Gipfel nach Den Haag. Das bestätigte eine Sprecherin des Weißen Hauses. Bei dem Gipfel in den Niederlanden dürften die Staats- und Regierungschefs des Bündnisses beschließen, ihre Verteidigungsausgaben mittelfristig von 2 auf 5% des Bruttoinlandsprodukts zu steigern. In der NATO hatte es rund um Trumps Wiederwahl im November Befürchtungen gegeben, der Republikaner könnte dem transatlantischen Militärbündnis den Rücken kehren. Die Bedrohungslage durch Cyberkriminalität bleibt in Deutschland auf einem hohen Niveau. Das zeigt das Bundeslagebild Cybercrime, das Bundesinnenminister Dobrindt und der Präsident des Bundeskriminalamts Münch heute vorgestellt haben. Aus der Nachrichtenredaktion Karl Schreiber.
Cyberkriminelle aus dem In- und Ausland haben Deutschland nach wie vor im Fokus. Eine größere Rolle spielen dabei russische Hackerangriffe. Bundesinnenminister Dobrindt hat Maßnahmen angekündigt, um Cyberkriminalität künftig effektiver zu bekämpfen. Wir rüsten massiv auf, rechtlich, technisch und organisatorisch, so der CSU-Politiker wörtlich bei der Vorstellung des Bundeslagebilds Cybercrime für das vergangene Jahr. In den meisten Fällen handelt es sich dem Bericht zufolge um sogenannte Ransomware-Angriffe. Dabei werden Computer von Angreifern verschlüsselt und erst gegen Lösegeld wieder freigegeben.
In Südkorea hat der liberale Oppositionsführer die Präsidentenwahl gewonnen. Nach Auszählung fast aller Stimmen liegt Lee mit fast 52% klar vor seinem konservativen Kontrahenten Kim, der seine Niederlage eingeräumt hat. Die Südkoreaner waren aufgerufen, einen Nachfolger des abgesetzten Präsidenten Yoon zu wählen. Er hatte nach einem Streit mit der Opposition kurzzeitig das Kriegsrecht ausgerufen und wurde inzwischen wegen Hochverrats angeklagt. Das Wetter in Deutschland. In der Nacht Schauer oder Gewitter bei Tiefstwerten von 17 bis 10 Grad. Morgen zum Teil Starkregen oder schwere Gewitter. Im Norden wechselnd bewölkt mit einzelnen Schauern. 17 Grad auf Sylt bis 29 Grad in Passau. Am Donnerstag gebietsweise Schauer und windig. 17 bis 24 Grad. Das waren die Nachrichten.
Der Verkehrsservice in der ARD-Infonacht.
Als erstes mit einer Gefahreninformation für Hamburg. Wegen eines Brandes im Bereich Eifestraße Grevenweg entwickeln sich starke Rauchgase. Die Rauchwolke zieht in Richtung Nordost und betrifft den Bereich Hamburg-Hamm, Borgfelde und Marienthal. Dort sollten Fenster und Türen geschlossen bleiben und Lüftungen ausgeschaltet sein. Zu den Meldungen von den Autobahnen. A1 Osnabrück Richtung Bremen zwischen Bremen-Brinkum und Arsten 3 Kilometer Stau. A1 Lübeck-Hamburg vor der Norderelbbrücke in beiden Richtungen 1 Kilometer Stau wegen eines Schwertransports. Die A3 Frankfurt Richtung Köln ist zwischen Bad Honnef-Linz und Kreuzbonn-Siegburg wegen Grünpflege bis 5 Uhr gesperrt. A4 Köln Richtung Aachen zwischen Rodenkirchener Brücke und Köln-Eiffeltor 2 Kilometer Stau. A5 Frankfurt Richtung Kassel zwischen Frankfurt-Niederrad und Nordwestkreuz Frankfurt 3 Kilometer Stau. Und wegen einer Nachtbaustelle ist dort nur der linke Fahrstreifen frei. Die A7 Hamburg Richtung Hannover ist zwischen Soltau Ost und Soltau Süd wegen Reinigungsarbeiten gesperrt. Die Umleitung hier führt über die U18. Die Hälfte der Meldungen ist durch, es folgen allerdings noch 7 Stück. Die A37 Hannover Messe Richtung Burgdorf ist zwischen Kreuz Hannover Buchholz und Beinhorn wegen Bauarbeiten bis 5 Uhr gesperrt. Eine Umleitung ist eingerichtet. Die A40 Dortmund Richtung Essen ist zwischen Bochum Ruhrstadion und Bochum Zentrum wegen Bauarbeiten bis 5 Uhr gesperrt. A66 Frankfurt Richtung Wiesbaden zwischen Wiesbadener Kreuz und Wiesbaden Nordenstadt 2 Kilometer stockend wegen einer Nachtbaustelle auf den beiden linken Fahrstreifen. Auf der A71 Sangerhausen Richtung Erfurt ist der Schmücketunnel bis 6 Uhr wegen Wartungsarbeiten gesperrt. Die A81 Stuttgart Richtung Singen ist zwischen Kreuz Stuttgart und Sindelfingen Ost wegen einer Nachtbaustelle bis noch 23 Uhr gesperrt. In Berlin ist die A113 Neukölln-Schönefeld zwischen Spätstraße und Schönefeld Nord in beiden Richtungen wegen Wartungsarbeiten bis 5 Uhr gesperrt. Dadurch staut es sich ab dem Dreieck Neukölln bis Spätstraße. Die A226 Travemünde Richtung Bad Schwartau ist zwischen Lübeck-Siems und Dreieck Bad Schwartau wegen Bauarbeiten noch bis Freitag 20 Uhr gesperrt. Und auch die A535 Wuppertal-Fellbad ist zwischen Wuppertal-Dornab und Wülfrath wegen Bauarbeiten bis 5 Uhr in beiden Richtungen gesperrt. Und das war der Verkehrsservice. Kommen Sie gut und sicher an Ihr Ziel.
Die ARD Infonacht.
Von NDR Info aus Hamburg mit Klaas Christoffersen. Guten Abend. Monatelang war Südkorea ohne echte politische Führung. Im Dezember hatte der damalige Staatschef Yoon im Streit mit der Opposition kurzzeitig das Kriegsrecht verhängt und löste damit wütende Proteste aus. Es folgte die Amtsenthebung. Jetzt stand die Neuwahl des Präsidenten an. Nach Auszählung fast aller Stimmen liegt der linksliberale Oppositionskandidat Lee Jae-myung klar vorn. Damit steht fest, Südkorea hat einen neuen Präsidenten, auch wenn bis kurz vorm Wahltag gar nicht klar war, ob Lee antreten durfte. Jetzt feiern seine Anhänger. Unser Korrespondent Thorsten Iffland berichtet.
In diesem Moment ist klar, Südkorea wird künftig von einem linksliberalen Präsidenten regiert. Riesenjubel auf der Wahlparty der Demokratischen Partei. Lee Jae-myung liegt in der Prognose mehr als 12% vor seinem konservativen Widersacher Kim Moon-soo. Das Ergebnis ist sogar noch eindeutiger als in den Umfragen vorab erwartet. Schon morgen wird Lee vereidigt und kann sich an die Arbeit machen. Im Wahlkampf hat er angekündigt, die Lebensbedingungen der Südkoreanerinnen und Koreaner zu verbessern. Vor allem die Inflation, die hohen Preise machen den Menschen Sorgen. Ich bin heute zur Wahl gegangen, weil ich mir wirtschaftliche Stabilität in Südkorea und eine größere internationale Glaubwürdigkeit des Landes erhoffe und deshalb einen Präsidentschaftskandidaten gewählt habe, dessen Politik mit diesen Zielen übereinstimmt. Diesmal habe ich mit Bedacht gewählt, in der Hoffnung, dass wir den Zustand der Gesetzlosigkeit überwinden und jemanden haben, der das Land in den nächsten 5 Jahren gut und ohne solche Zwischenfälle führen wird. Mit Zwischenfall ist das Ausrufen des Kriegsrechts gemeint, in dessen Folge überhaupt jetzt schon gewählt wurde. Yoon Suk-yeol hatte das Land Anfang Dezember in ein beispielloses politisches Chaos geführt. Und seine Partei, die konservative PPP, bekam dafür jetzt die Quittung von den Wählerinnen und Wählern. Politisch weht nun ein anderer Wind in Südkorea, auch nach außen hin. Lee Jae-myung möchte etwa gezielt auf Nordkorea zugehen, träumt von einem Friedensvertrag. Wie das gelingen soll, bleibt offen. In den Augen von Frederik Spohr, Büroleiter der FDP-nahen Friedrich-Naumann-Stiftung in Seoul, eine fast unmögliche Mission.
Nordkorea hat in den vergangenen Jahren überhaupt kein Interesse daran signalisiert, irgendwie auf Südkorea zuzugehen. Im Gegenteil, es orientiert sich stärker Richtung Russland. sieht offenbar momentan überhaupt keine Notwendigkeit, in Dialog zu treten.
Schwierig wird es auch werden, das Vertrauen zu denjenigen aufzubauen, die ihn nicht gewählt haben. Lee Jae-myung ist alles andere als ein Liebling der Massen, was auch daran liegt, dass gegen ihn gleich mehrere Strafverfahren laufen. Dabei geht es unter anderem um Korruption und Verstöße gegen das Wahlgesetz.
Also er geht in diese Präsidentschaft bestimmt mit einer gewissen Hypothek. Sein Image ist, ich sag mal, angekratzt durch diesen juristischen Verfahren. Die werden ihn auch noch weiter begleiten, denn es ist noch unklar, ob diese Verfahren jetzt aufhören oder ob sie weitergehen. Es wird da weiterhin juristische Auseinandersetzungen geben. Seine politischen Gegner werden das als Angriffsfläche nutzen.
Als Präsident genießt er allerdings zunächst einmal Immunität.
Thorsten Iffland war das über die Präsidentenwahl in Südkorea.
Wirtschaft.
Hohe Zölle ankündigen, Unruhe auslösen, dann die Abgaben wieder zurückziehen und verhandeln. Das ist das Vorgehen von US-Präsident Trump, auch gegenüber China. Beide Seiten hatten beschlossen, die gegenseitigen Zölle, die sich auf mehr als 100% hochgeschaukelt hatten, zunächst einmal abzusenken. Doch wirklich Ruhe scheint die Vereinbarung zwischen den USA und China nicht gebracht zu haben. Der Streit flammt auf, eine Einigung scheint wieder weiter in die Ferne zu rücken. Aus Shanghai, Eva Lambi-Schmidt.
Eigentlich sollte die vereinbarte Zollpause von 3 Monaten den USA und China Zeit geben, mehr miteinander zu sprechen und eine langfristige Lösung zu finden.
The relationship is very, very good. I'll speak to President Xi maybe at the end of the week.
So stellte US-Präsident Donald Trump nach dem Abkommen wiederholt in Aussicht, alsbald mit dem chinesischen Staats- und Parteichef Xi Jinping persönlich zu sprechen. Doch die chinesische Seite hat bislang ein solches Gespräch nicht bestätigt.
I would say that they are a bit stalled.
Die Gespräche mit China seien ins Stocken geraten, sagte US-Finanzminister Scott Bessent vor ein paar Tagen in einem Interview mit dem US-amerikanischen Sender Fox News. Er zeigte sich optimistisch, in den nächsten paar Wochen mehr Gespräche mit China zu haben. Woher dieser Optimismus kommt, ist allerdings fraglich. Denn die chinesische Staats- und Parteiführung ist verärgert. Sie macht dies in den vergangenen 2 Wochen regelmäßig durch offizielle Statements deutlich. Nachdem China und die USA das Zollabkommen vor 3 Wochen in der Schweiz geschlossen hatten, kam rasch neuer Ärger. Die USA warnten andere Länder davor, KI-Chips des chinesischen umstrittenen Tech-Konzerns Huawei zu kaufen. China drohte mit Gegenmaßnahmen. Später kündigten die USA an, chinesischen Studierenden die Visa zu entziehen. Außerdem verbieten die USA den Export von zentraler Chipsoftware nach China, was Chinas Entwicklung von hochleistungsfähigen Mikrochips noch weiter zurückwerfen dürfte. Die Situation scheint verfahren. Das Zollabkommen zwischen den USA und China wackelt, denn beide Länder werfen sich nun gegenseitig vor, gegen das Abkommen verstoßen zu haben. Woran Donald Trump seinen Vorwurf festmacht, führte er in seinem Post auf seiner Online-Plattform Truth Social nicht aus. Der US-Handelsbeauftragte Jamieson Greer warf der chinesischen Seite konkret vor, bei Ausfuhrgenehmigungen für seltene Erden zu bremsen. China weist die Anschuldigungen als faktenlos zurück, so Nachrichtensprecher Zhang Zhonglu im chinesischen Staatsfernsehen CCTV. Er verweist im Gegenzug auf die US-Maßnahmen gegen China, welche nach dem Abkommen verhängt wurden. Wie geht es nun weiter? Nach den jüngsten Anschuldigungen kamen aus dem Weißen Haus wieder weichere Töne. US-Präsident Donald Trump wiederholt, mit Xi sprechen zu wollen. Doch wann und ob dies überhaupt zustande kommt, ist nach wie vor unklar. Aus Peking gab es dazu keinen Kommentar, keine Bestätigung. Grundsätzlich gilt es als eher unwahrscheinlich, dass Xi unter diesen Umständen bereit zu einem persönlichen Gespräch ist.
Eva Lambi-Schmidt über den wackeligen Zollkompromiss zwischen China und den USA. Der große Krieg ist zurück in Europa, in der Ukraine, nicht in Deutschland. Aber Schutzräume und Bunker sind in den Fokus gerückt. Viele öffentliche Einrichtungen, die im Ernstfall Zuflucht bieten, gibt es allerdings nicht mehr. Deswegen bauen sich einige Menschen inzwischen eigene Bunker auf ihren Grundstücken. Ralf Wege hat im Allgäu eine Firma begleitet, die diese Sicherheitsräume baut.
Wir sehen hier eine Panzertür. Die Panzertür schützt eben die Person im Schutzraum von der Außenwelt. Die Tür ist aus 20 cm Stahlbeton und wiegt fast eine Tonne.
Peter Aurenhammer plant mit seiner Firma Bunker bzw. Schutzräume und liefert dazu spezielle Komponenten. Er betritt gerade den Neubau eines Bunkers. Dieser liegt einige Meter tief in einer Baugrube im Allgäu. Die Stahlbetonwände sind 45 cm dick, gut doppelt so stark wie normale Kellerwände. Der Bunker soll für eine vierköpfige Familie Schutz bieten. Auf ihm wird noch ein Einfamilienhaus errichtet. Jedes Jahr steigt die Kundennachfrage bei Peter Aurenhammer für Bunker und Schutzräume. Besonders seit dem Ukraine-Krieg.
Ja, viele Leute machen sich einfach Gedanken und bekommen dann mit, dass es in Deutschland keinen einzigen öffentlichen, funktionsfähigen Schutzraum gibt. Im Vergleich zum Nachbarland der Schweiz beispielsweise gibt es für jeden Bürger einen sicheren Schutzraumplatz. Auch Norwegen mit 80%, Finnland mit 70% Schutzraumquote sind deutlich besser ausgestattet als Deutschland. Und ja, mit den aktuellen Konflikten sorgen sich die Leute und wollen baulich vorsorgen und bauen eben, wenn es die Möglichkeit besteht, im Haus einen eigenen Schutzraum.
In Bayern sind derzeit noch 150 öffentliche Schutzräume vorhanden. Alle zusammen waren für über 96.000 Menschen ausgelegt, so das bayerische Innenministerium. Von einer Einsatzfähigkeit für den ursprünglichen Zweck sei derzeit allerdings nicht auszugehen. Die Gründe dafür kennt Ralf Tiesler, Präsident des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe in Bonn.
2007 haben Bund und Länder gemeinsam entschieden, dass es keinen Bedarf mehr am Erhalt von Schutzräumen gibt, weil einfach die Risikobewertung damals war, das brauchen wir nicht mehr. Seitdem sind diese Schutzräume nicht mehr benutzt worden und sind stillgelegt worden.
Das Bundesamt sieht für Deutschland eine Bedrohung nicht durch atomare, biologische und chemische Waffen.
Es geht darum, dass Deutschland heute nicht mehr im Zentrum von großen kriegerischen Angriffen ist, sondern wir müssen mit Blick auf die NATO heute eben planen, dass wir als Drehscheibe funktionieren können. Da finden Truppenbewegungen statt und einzelne kritische Infrastrukturen könnten Ziel dann werden, um diese ganzen Aktivitäten zu stören. Das sind dann beispielsweise Raketenangriffe, könnten das sein, Drohnenangriffe könnten das sein.
Und davor könnten Menschen Schutz finden. Beispielsweise in U-Bahn-Stationen, Tiefgaragen und Kellerräumen. Der Bauherr des Bunkers im Allgäu hofft, dass er und seine Familie darin nie Schutz suchen müssen.
Es ist 22.46 Uhr.
Die ARD-Infonacht.
Kriminelle brauchen sich oft nicht mehr die Mühe zu machen, in Häuser einzubrechen. Sie können im Internet durch Schadsoftware Geld erpressen. In der öffentlichen Verwaltung, bei Firmen und auch bei Privatpersonen. Die Cyberkriminalität steigt seit Jahren. Heute haben BKA-Präsident Münch und Bundesinnenminister Dobrindt in Berlin das aktuelle Lagebild Cybercrime vorgestellt und dabei wurde deutlich, wie allgegenwärtig die Gefahren sind. Markus Sambale.
Cyberangriffe können alle treffen, die online unterwegs sind. Unternehmen, Behörden, Privatleute. Und die Gefahr bleibt groß, warnt Alexander Dobrindt, der Bundesinnenminister.
Die Cyberkriminalität, sie wird ständig aggressiver.
Da dringen Hacker in die IT-Systeme von Behörden und Firmen ein, verschlüsseln die Daten und fordern Lösegeld, um die Systeme wieder freizugeben. 950 Angriffe mit sogenannter Ransomware wurden im vergangenen Jahr registriert. Mal werden Kliniken angegriffen, die ihre Patienten dann nicht mehr angemessen versorgen können. Mal wird die ganze Produktion eines mittelständischen Unternehmens lahmgelegt. Der angerichtete Schaden ist gewaltig. Fast 180 Milliarden Euro. Das hat eine Erhebung des Branchenverbandes Bitkom ergeben. Innenminister Dobrindt weist aber auch auf Cyberangriffe hin, die vor allem auf Privatleute zielen.
Das Phänomen, das Sie alle kennen, auch wahrscheinlich aus privaten Erleben, das ist das Phishing, mit dem man versucht, eben Passwörter, Zugangsdaten abzufischen.
Gefälschte Mails oder Kurznachrichten sollen dazu verleiten, Passwörter preiszugeben. Mehr als 100.000 solcher Spam-SMS werden der Telekom täglich gemeldet. Der Präsident des Bundeskriminalamtes, Holger Münch, geht davon aus, dass diese Phishing-Versuche durch künstliche Intelligenz noch authentischer wirken und weiter zunehmen könnten.
Die Zahl ist verdammt hoch. Man sieht also eine sehr hohe Aktivität. Und wir sehen eben auch in den Beispielfällen, gerade im Bereich Phishing-Attacken, dass die Mails zum Beispiel deutlich besser werden, wie sie aussehen, viel echter, weniger sprachliche Fehler.
Mehr als 330.000 Cybercrime-Fälle wurden von der Polizei registriert, doch viele werden gar nicht gemeldet. Die Dunkelziffer ist enorm. Deshalb der Appell des BKA-Chefs.
Je mehr und je früher angezeigt wird, desto früher sehen wir auch die Muster und können darauf reagieren.
Der BKA-Chef verweist auf mehrere Ermittlungserfolge im vergangenen Jahr. So wurde zum Beispiel eine große Online-Verkaufsplattform für Waffen abgeschaltet. Und CSU-Innenminister Alexander Dobrindt verspricht, mehr zu tun gegen Cyberkriminalität.
Wir rüsten massiv auf, rechtlich, technisch und organisatorisch.
Es geht dabei nicht nur um den Schutz vor Cybererpressern, die Geld wollen. Angreifer hätten auch politische Ziele, die gerade Deutschland als starker Unterstützer der Ukraine treffen sollen, sagt der Innenminister.
Dass es an die politische Stabilität geht, die angegriffen wird, und zwar als Ganzes, zwar mit verschiedenen Nadelstichen, aber der versucht wird, die politische Stabilität von Ländern massiv zu stören.
Von politischer Destabilisierung bis zur Cybererpressung. Es gibt also genügend Gründe, die eigenen Rechner und Mobilgeräte mit Updates und sicheren Passwörtern möglichst gut zu schützen.
Der rechtsgerichtete Karol Nawrocki hat die polnische Präsidentenwahl gewonnen. Eine ziemlich schlechte Nachricht war das für die Mitte-Links-Koalition des Ministerpräsidenten Donald Tusk. In Polen hat der Präsident ein Vetorecht und kann damit Projekte der Regierung blockieren. Strippenzieher beim Aufstieg des neuen Präsidenten ist der Chef der Partei PiS, Kaczynski, und der fordert, die Regierung muss abtreten. Der Premier Tusk hat seinerseits angekündigt, die Vertrauensfrage im Parlament zu stellen. Was ist sein Kalkül? Martin Adam über die Machtspiele in Warschau.
In der Demokratie hört der Kampf nie auf, sagt Donald Tusk, der polnische Premierminister, am Montagabend. Und genau das lässt sich in der polnischen Politik gerade beobachten. Die Präsidentschaftswahl hat Warschau aufgerüttelt. Und jetzt versuchen alle politischen Akteure, ein wenig Raum gut zu machen. Donald Tusk will vor allem klar machen, von aufgeben kann keine Rede sein. Als Premierminister der polnischen Regierung werde ich keinen Moment anhalten in meiner Arbeit und unserem gemeinsamen Kampf für das Polen, das wir uns damals an der Schwelle zur Unabhängigkeit erträumt haben. Frei, souverän, sicher und wohlhabend. Die Präsidentschaftswahlen haben daran nichts geändert und werden daran auch nichts ändern. Nur weiß auch Tusk, dass alle anderen wissen, dass der ab August neue Präsident Karol Nawrocki, genau wie Amtsinhaber Andrzej Duda, der rechtspopulistischen PiS nahesteht und vermutlich mit seinem Vetorecht die Regierung nach Kräften ausbremsen wird. Also braucht Tusk ein Signal der Geschlossenheit, nach innen und nach außen an die EU, die ihm nach seiner Wahl weit über 100 Milliarden Euro an damals gesperrten Fördermitteln freigegeben hatte, als Vertrauensvorschuss für anstehende Reformen, die jetzt kaum noch umsetzbar sein dürften. Das wird Einigkeit und Mut von der gesamten Koalition erfordern. Der erste Test dafür wird eine Vertrauensfrage sein, die ich demnächst an den Sejm stellen werde. Donald Tusk will nicht aufhören und setzt auf die Parlamentsmehrheit seiner Regierung. Nur hat er mit seiner Idee offenbar auch die eigenen Koalitionspartner überrumpelt und auch sie wollen den Moment nutzen und, so zum Beispiel Parlamentspräsident Szymon Hołownia, gern nochmal über den Koalitionsvertrag verhandeln. Und PiS-Chef Jarosław Kaczynski hat auch noch eine Idee. Vorgezogene Neuwahlen kämen auch für die PiS zu früh, aber einen Rücktritt von Donald Tusk sehe Kaczynski sicher gern. Also schlägt er eine Übergangsregierung vor. Wir brauchen eine ganz andere Lösung und schlagen deshalb eine technische Regierung vor. Eine Regierung, die überparteilich ist. Wenn eine solche Regierung nicht zustande kommt, erleben wir aller Wahrscheinlichkeit nach die Fortsetzung dieses Konflikts, der Polen zerstört. Eine Expertenregierung statt des Dauerkonflikts zwischen Tusks Bürgerkoalition und Kaczynskis PiS. Es ist ein vergiftetes Angebot, denn nicht nur, dass die PiS den Streit mit wilden Verschwörungsgeschichten nach Kräften anfeuert, schon im nächsten Satz macht Kaczynski klar, es geht vor allem darum, dass sie die nächste Wahl gewinnt. Bis dahin dürfte es noch dauern. Vorausgesetzt, die Regierungskoalition steht tatsächlich weiter hinter Donald Tusk.
Unser Warschau-Korrespondent Martin Adam berichtete. Letzte Woche haben heftige Regenfälle in Nigeria zu Überflutungen geführt. Das Ausmaß der Katastrophe zeigt sich jetzt immer deutlicher. Mindestens 200 Menschen starben durch die Wassermassen in einem besonders betroffenen Gebiet. Karin Bensch schildert die verzweifelte Lage in Nigeria.
Zwei Frauen weinen. Fatima Jibrin hat 4 Kinder in den Fluten verloren. Habiba Jibrin sogar 6 Kinder, erzählen sie der Nachrichtenagentur AFP. Wo früher einmal ihre Häuser gestanden haben, ist jetzt nur noch eine breite Schneise aus Erde und Geröll. Einige ihrer Familienmitglieder sind noch immer nicht gefunden worden, erzählt Fatima.
Wir fühlen uns so schlecht. Es gibt keine Hilfe von niemandem, auch nicht von der Regierung. Insgesamt haben wir 18 Familienmitglieder verloren und nur 4 Leichen wurden bislang gefunden. Unsere Ehemänner gehen jeden Tag raus und suchen sie, aber sie haben sie noch nicht gefunden. Die Zahl der Flutopfer in der Stadt Mokwa im Zentrum des westafrikanischen Landes Nigeria ist auf mindestens 200 gestiegen. Heftige, plötzliche Regenfälle hatten die Überflutungen bereits vor Tagen ausgelöst. Mehr als 3000 Menschen mussten ihre Häuser verlassen. Die meisten von ihnen kampieren nun im Freien unter Bäumen. Viele Gebäude wurden einfach mitgerissen oder standen bis zum Dach unter Wasser. 2 Straßen wurden weggespült, 2 Brücken sind eingestürzt. Mohammed Aliou hat überlebt, weil er zum Zeit der Überflutungen nicht im Ort war. Er hat seine Ehefrau und seine 2 Kinder durch die Überschwemmungen verloren. Ich fühle mich schrecklich. Meine Familie ist plötzlich verschwunden. Aber ich muss ihren Verlust ertragen, damit ich selbst irgendwie weiterleben kann. Die Rettungsmaßnahmen sind mittlerweile eingestellt worden, denn die Behörden gehen davon aus, dass es keine Überlebenden mehr gibt. Um den Ausbruch von Krankheiten zu verhindern, werden nun die Leichen geborgen, die unter den Trümmern liegen. Viele Menschen hier warten darauf, ihre Angehörigen endlich begraben zu können. Während der Regenzeit kommt es in Nigeria häufig zu Überschwemmungen. Die Gemeinden im Norden des Landes leiden besonders unter der langanhaltenden Trockenheit, die durch den Klimawandel noch verschärft wird. Wenn es dann auf einmal stark regnet, kommt es zu schweren Überschwemmungen. Im vergangenen Jahr sind durch die Wassermassen über 1000 Menschen ums Leben gekommen.
Zuerst Dürre, dann heftige Regenfälle. Karin Bensch über die Flutkatastrophe in Nigeria.
Kultur.
Erzieherinnen und Erzieher, die Kindern ein Stück zu Hause geben, sind systemrelevant und dennoch oft unsichtbar. Der Dokumentarfilm »Im Prinzip Familie« von Daniel Abmar, ab dieser Woche im Kino, erzählt von dieser Tätigkeit. Die Protagonisten versuchen, Kindern und Jugendlichen in einem Wohnprojekt Geborgenheit und ein bisschen Leichtigkeit zu geben. Anna Wollner hat den Film gesehen.
Wie nennt man jemanden, der Geld aus dem Fenster wirft?
Scheinwerfer.
Woher bist du
das? Ich weiß alles.
Es ist ein kurzer Moment voller Leichtigkeit und Ausgelassenheit. Kinder der Wohngruppe Haus am See machen Witze mit einem ihrer Betreuer. Ein Haus, idyllisch gelegen irgendwo im Nordosten von Deutschland. Hier ist das Leben eine tägliche Herausforderung. Zwischen Kochen, Waschen, Einkaufen, Trösten, Kuscheln, Zuhören und dem ganz normalen Alltagschaos. Das Team will nicht die Rolle von Ersatzeltern einnehmen und doch sind sie immer da. Im Prinzip Familie eben.
Dienstbericht Max Gericke vom 10. September. Nach Armbrot Streit beim Kartentauschen. Situation eskaliert. Kinder erst um 20.30 Uhr im Bett. Jugendamt hat Termin für Hilfeplangespräch Niklas bestätigt. Teilnahme Kindesmutter unklar. Rufnummer nicht mehr aktiv.
Regisseur Daniel Abmar, studierter Grundschulpädagoge, interessiert sich in seinen preisgekrönten Dokumentarfilmen seit jeher für soziale Themen und die Menschen dahinter. Mit Im Prinzip Familie richtet er den Fokus auf diejenigen, die kaum Aufmerksamkeit bekommen, verschafft ihnen Sichtbarkeit, bringt ihnen Wertschätzung und Anerkennung entgegen. Durch präzise Beobachtung und 5 Jahre intensive Recherche gelingt es ihm, Stigmata aufzubrechen. Mit Nähe, Vertrauen und einem Blick, der nie wertet.
Dieses Haus am See, das ist ja wie so ein, na, fast wie so ein Märchen, oder? Man fährt durch den Wald, ganz dunkel, da kommt gar nichts mehr, voll ab vom Schuss und auf einmal öffnet sich der Wald. Da ist ein See mit einem Steg, mit 2 Bäumen links und rechts, da vorne eine große Wiese. Und da wohnen dann Kinder und da arbeiten ganz grandiose ErzieherInnen mit diesen Kindern. Und wo ich da das erste Mal war, habe ich anschließend von der Leitung dort ein E-Mail bekommen. Und sie schrieb mir, Daniel, wir haben das Gefühl, das Haus am See und du, irgendwie passt ihr gut zusammen. Du bist jederzeit willkommen, wenn du weiter recherchieren willst. Und so war so eine ausgestreckte Hand, die ich total gern angenommen habe.
Daniel Abmar ist wiedergekommen. Über ein Jahr lang. Mal für eine Woche, mal nur für einen Tag. Immer mit seinem Kameramann. Ganz nah dran an den Kindern und dem Team. Durch alle Höhen und Tiefen.
Regulier dir doch mal ein bisschen. Ist doch vorbei.
Nee, mein Tag ist einfach nur scheiße.
Ja, aber der Tag ist ja noch nie um.
Das Pech hat so mich abgesehen.
Aber manchmal kippt der Tag auch. Vielleicht ja zum Guten. Aber das liegt nicht an uns, das liegt vielleicht auch ein bisschen an dir. Und wenn du jetzt die Kurve kriegst, dann können wir uns einen schönen Tag machen.
Es gibt nichts.
Oder hat schon irgendeiner
irgendwie von oben herab heute mit dir redet hier von uns. Nee.
Die Kamera zeigt nur Ausschnitte, aber mit Wucht. Eine emotionale Achterbahnfahrt für alle Beteiligten. Ein warmherziger, ungeschönter Einblick in die Leben derer, denen schon früh viel zugemutet wurde. Abmar begegnet nicht nur dem Erzieherteam und den Kindern mit dem größtmöglichen Respekt, sondern auch den Herkunftsfamilien, den leiblichen Eltern, die ihre Kinder haben ziehen lassen in die Wohngruppe. Im Prinzip, Familie hat kein Happy End, aber ein hoffnungsvolles Ende.
Es wäre so schön, wenn Menschen, die sich noch vor einem Berufswahl stehen, vielleicht sich auch inspiriert fühlen durch den Film. Also es werden händeringend Leute gesucht in der Kinder- und Jugendhilfe, in Menschen, die in Wohngruppen arbeiten. Es fehlt an Erzieherinnen und Erzieher. Wenn jetzt ein oder zwei Menschen sagen, oh toll, diesen Beruf kann ich mir vorstellen und ich fange die Ausbildung an, na, das wäre doch Gold.
Das wäre Gold. Genauso wie im Prinzip Familie Gold ist.
Anna Wollner über den Dokumentarfilm Im Prinzip Familie, der diese Woche in die Kinos kommt.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 23 Uhr mit Thomas Haag. Guten Abend. In den Niederlanden soll es nach dem Bruch der Regierungskoalition Neuwahlen geben. Das hat Ministerpräsident Schoof angekündigt. Vorher hatte der Rechtspopulist Wilders bekannt gegeben, dass seine Freiheitspartei die Viererkoalition verlässt. Grund ist ein Streit um die Asylpolitik. Das Mitte-Rechts-Bündnis hatte erst vor einem knappen Jahr die Regierungsgeschäfte übernommen. Bundeskanzler Merz hält daran fest, Asylsuchende an den Grenzen zurückzuweisen. Gestern hatte das Berliner Verwaltungsgericht die Zurückweisung dreier Somalier für unzulässig erklärt. Oliver Neuroth.
Merz sagte auf einem Kongress des Städte- und Gemeindebundes, wir wissen, dass wir weiterhin Zurückweisungen vornehmen können. Das werde man auch tun im Rahmen des europäischen Rechts, um die öffentliche Sicherheit und Ordnung in Deutschland zu schützen. Der Kanzler räumte ein, die Gerichtsentscheidung enge die Spielräume dabei möglicherweise etwas ein. Aber die Spielräume seien nach wie vor da. Welche Spielräume er damit konkret meint, sagte Merz nicht.
Bundesfinanzminister Klingbeil hat gefordert, stärker gegen Finanzkriminalität und Schwarzarbeit vorzugehen. Der Rechtsstaat müsse in diesen Fällen hart durchgreifen, sagte Klingbeil bei der Vorstellung der Zolljahresbilanz 2024. Dietrich Lehmann.
Knapp 800 Millionen Euro an Schaden durch Schwarzarbeit hat der Zoll bundesweit im vergangenen Jahr aufgedeckt. Ein deutlicher Zuwachs im Vergleich zum Vorjahr. Klingbeil will nun härter dagegen vorgehen. In Zukunft sollen Sozialträger, Finanzämter und Sicherheitsbehörden Daten vollständig abgleichen können, auch mit Hilfe von künstlicher Intelligenz. Und Bund und Länder sollen noch enger zusammenarbeiten.
In Südkorea hat der Oppositionschef Lee die Präsidentschaftswahl gewonnen. Nach Auszählung fast aller Stimmen liegt der Mitte-Links-Kandidat uneinholbar vor seinem konservativen Kontrahenten Kim. Im Wahlkampf hatte Lee unter anderem angekündigt, auf das Regime in Nordkorea zuzugehen. Bei der Wahl ging es um die Nachfolge des entmachteten Präsidenten Yoon. Er ist wegen Hochverrats angeklagt, weil er im vergangenen Jahr in einem Haushaltsstreit kurzzeitig das Kriegsrecht verhängt hatte. Die deutschen Fußballerinnen feiern in ihrem letzten Spiel vor der Europameisterschaft einen deutlichen Sieg. Die DFB-Elf hat die Nations League-Partie in Wien gegen Österreich klar mit 6:0 gewonnen. Damit bleibt das Team als Gruppensieger auch am letzten Spieltag ungeschlagen.